www.spielegames.ch Podcast. Indiegames.ch Podcast. Wir bringen dir ganz frisch jetzt einen Podcast.
Herzlich willkommen zum bereits vierten Indiegames.ch Podcast. Ich bin der Patrick und mit mir dabei sind heute Steven.
Servus Internet.
Und der Roger.
Ciao zusammen.
Wir werden heute hauptsächlich über das Thema Steam Early Access reden und starten aber wieder mal mit einer kleinen «Was hast du zuletzt gespielt?» Runde und bringen euch heute sogar was Exklusives, weil heute, das wisst ihr noch nicht, wird noch ein Angeschaut vom Roger rausgekommen, aber er kann jetzt schon darüber reden, weil heute das Embargo ausgelaufen ist. Roger, was spielst du denn momentan gerade?
Ich spiele Kolat. Das ist ein Titel, der vermutlich den wenigsten Leuten etwas sagen würde, weil es auch noch in Russisch ist.
Das ist so ein Horrorspiel. Wir haben mal einen Beitrag dazu gebracht mit einem Trailer, der auf Spiel basiert auf wahren Begebenheiten nach einem Unfall im Uralgebirge.
Genau.
Und du spielst eine Person, die dort wieder angeht an den Ort der Geschehnisse. Und was passiert denn dort?
Ja, also das Prinzip vom Spiel oder der Sinn vom Spiel ist eigentlich, um so wirklich den Schritt von der Leute nachverfolgen, die dort in dem Szenario umgekommen sind damals, 1959 ist das gewesen. Und es geht prinzipiell wirklich eigentlich nur darum, dass man verschiedene Dokumente sucht, die im ganzen Gebirge verteilt sind, sprich Tagebucheinträge, Zeitungsartikel und diverse offizielle Rapporte. Und im Großen und Ganzen, wenn man es eben so beschrieben hört, tönt es stark nach den Slender Games, wo es ja auch nur darum gegangen ist, dass man im Wald umsegelt und ein paar Stück Papier sucht. Aber ich habe das Gefühl, dass Cola sich eigentlich massiv von dem unterscheidet, weil es wirklich sehr stark auf Atmosphäre setzt und weniger auf die Jumpscares, die auf andere Horror-Games wie zum Beispiel Outlast oder Five Nights at Freddy's, die jetzt populär sind in letzter Zeit, wo auf das setzen. Und Colat ist dort dadurch schon sehr, unterscheidet sich schon sehr stark von denen, weil es eigentlich sehr ein ruhiges Spiel ist für die meiste Zeit. Es ist nicht wirklich so, dass die etwas verfolgt, sondern es ist wirklich nur etwas, ein Spiel, wo du gross nur eigentlich durch die Welt rumlaufst und versuchst, das Mysterium zu lösen anhand von verschiedenen Dokumenten, die du findest.
Okay, aber es ist fiktiv. Also, es ist wirklich etwas passiert, aber was nachher siehst, das sind nicht echte Dokumente, die du findest, vermutlich. Oder es ist einfach zu erfunden.
Ja, es ist eine fiktive Erweiterung von der Geschichte, die wo natürlich auf den echten Begebenheiten dann basiert.
Okay.
Aber ich find's prinzipiell, was mich stark an das Spiel angezogen hat, war, dass es auf einem echten Event basiert, aber auf einem, wo nicht gross publiziert worden ist, speziell im Westen. In Russland selber, wie ich gelesen habe, ist es etwas, wo immer noch eine gewisse Faszination ausübt auf die Leute. Aber es ist jetzt nicht so etwas, was man bei uns gehört hat eigentlich davon. Also ich habe mich jetzt auch zuerst einlesen in das ganze Zeug.
Ja, ich habe vorher auch noch nie von diesem Unfall gehört. Das Spiel sieht auf den Bildern sehr, sehr schön aus. Kann das auch das Spiel dann vermitteln, wenn es läuft?
Ja, also grösstenteils schon. Man merkt, dass es auf der neuen Unreal 4 Engine basiert. Es hat gewisse Effekte drin, wo wirklich, oder gewisse Landschaften drin, wo man gesehen hat, die wirklich sehr schön aussehen. Und man merkt zum Teil schon, dass an der Optimierung noch ein bisschen hapert, dass das Spiel schon teilweise Probleme hat, um 60 Bilder pro Sekunde jetzt konstant aufrecht zu erhalten. Aber grösstenteils ist es visuell schon ein Spiel, das imponieren kann, speziell jetzt für ein Indie-Studio.
Ja, es ist natürlich super, dass die Engine, so wie Unreal Engine 4 und die anderen Cry-Engine, so zur Verfügung stehen und eigentlich jetzt auch kleine Studios mit relativ wenig Aufwand wirklich auch coole Grafik langsam hinbekommen.
Ja, also definitiv. Also ich würde jedem mal anraten, einfach mal eine abladen. Man kann die Unreal Engine kann man abladen, Unity kann man abladen, CryEngine kann man gratis abladen. Einfach zum mal austesten. Ist sicher mal noch interessant für Leute, die keine Ahnung haben, wenn es darum geht, um ein Spiel zu entwickeln, zumal die Tools anschauen, was den Leuten effektiv zur Verfügung steht. Weil ich denke, es kann nie schaden, dass man mehr Leute hat, die Games machen.
Und dazu gibt es auch unzählige Tutorials auf der offiziellen Seite von Unity zum Beispiel oder auch auf YouTube.
Also, es hat sicher ein paar, sicher 100 Videos von 12-Jährigen, die dir das alles im Detail erklären.
Nein, aber wenn du einfach nur die Engine öffnest, dann wirst du einfach mal überhaupt keine Ahnung haben, was du sollst machen.
Mhm. Ja, so muss ich sagen, Unity hat es noch cool gemacht, dass es dir sozusagen so Demo-Szenarien gibt für Rennspiel, für First-Person-Shooter, für Third-Person-Action-Spiel und so weiter. Es gibt dir so ein Szenario vor, wo du schon mal die ganze Struktur vom Dokument, also eben vom Game, kannst anschauen. Mhm. Und es gibt dir auch schon einen spielbaren Prototyp, halt nicht gross mit Story oder keine Story drin und auch keine Gegner oder so. Aber einfach die rein rohe Mechanik, die du könntest brauchen, um ein Spiel drauf aufzubauen, ist schon mal vorhanden. Mindestens mal bei Unity.
Dann zahlst du mittlerweile, kannst du glaub, sogar gratis abladen und du zahlst ein Abo. Oder du zahlst nur, wenn ein Spiel veröffentlicht oder sowas. Oder? Das ist wirklich. Entry-Level ist sehr tief jetzt, oder? Du kannst einfach abladen und umgehen.
Ja, ich meinte, du musst erst etwas zahlen, sobald du einen gewissen Betrag jährlich übersteigst, wo du an Einnahmen generierst für das Spiel.
Mhm. Ja, so ist es bei Unity, glaube ich. Es ist bei jedem ein bisschen unterschiedlich, aber grundsätzlich hast du die Engines alle. Also die wir jetzt genannt haben, abladen und ausprobieren.
Ja, ja, es ist absolut wert für jeden, der sich für das interessiert. Sei es jetzt jemand, der programmieren kann, oder sei es jetzt auch jemand, der sich mit 3D-Modellieren oder so beschäftigt hat, um mal schauen, was für ein Unterschied das ist. Ich meine, ich komme jetzt ein bisschen davor, dass ich mich auch mit 3D-Modellieren ein befasst habe. Und man merkt dann halt schon den Unterschied, wenn es darum geht, Render Engine von einem Spiel versus eine Render Engine von einer Applikation, die effektiv dafür denkt ist, dass man Fotorealismus und so weiter herbringt. Ich merke es zum Beispiel nur schon, wenn ich überlege, ein Spiel muss ja eben im Optimalfall mehr als 60 Mal pro Sekunde das Bild aufbauen. Das ist ja ein Frame ist ja eigentlich ein kompletter Bildaufbau und das Spiel sollte bei 60 Frames pro Sekunde laufen. Und ich habe zum Teil Bilder, die ich aus dem 3D-Programm raushole, wo ich 90 Minuten für einen Frame brauche, damit er einmal gerendert ist.
Das ist optimal.
Also du machst jetzt gerade Toy Story 4 quasi.
Ja, nein. Also wenn ich eine Render-Farm hätte, geht das natürlich nicht so lange. Aber eben, man merkt natürlich den Unterschied, wie es darum geht, wie viel Trickerei effektiv in die ganze Grafik von dem Spiel hineingeht, versus wenn du irgendwie eine Render-Engine hast, die physikbasiert ist, die mit echten Kalkulationen schafft, was Licht betrifft, was Schatten betrifft, Lichtbrechung und Reflexion und so weiter. Das ist alles irgendwas, was durchgefaked bei den Games, damit es überhaupt so schnell laufen kann. Und das ist noch interessant, um mal den Vergleich zu sehen, wie das funktioniert und wie man das effektiv herbringt.
Also jetzt kann quasi hin zum Kunst alles ein Ding machen. Ich habe teilweise gehört, dass sie teilweise sogar die Beispiele einfach einkaufen, links und rechts, von Unity, die fertigen Szenarien und teilweise sogar selber so Games aus denen machen, einfach nur aus so eingekauften Assets. Und dann kaufst du so Szenarien ein, Charaktere, du hast zusammenbasteln und du hast es nachher aufs Team veröffentlichen.
Das ist aber gängige Praxis auch bei grössere Spielfirmen, dass du Assets untereinander verkaufst und weiterverwendest zum Beispiel?
Selbst schon, ja, aber die meisten nehmen ja die Assets nicht und tun sie einfach Copy-Paste oder irgendwas rein. Also, da sind dort schon gewisse Veränderungen dran machen. Aber das, was jetzt Steven anspricht, ist etwas, wo, wenn ihr Jim Sterling folgt, dann wisst ihr, um was es geht. Das ist wirklich so, dass es gewisse Leute gibt, die ein fertiges Paket für ein Demospiel kaufen und das also unverändert wieder auf Steam reinbringen, um es dann weiterverkaufen. Ich meine, ich weiß nicht, das ist, glaube ich, Unity Z heisst das Package, genau, das man kaufen kann im Unity Store.
So ein Minecraft-Zombie.
Ja, genau. Alle populären Sachen zusammengequetscht in Eis. Und es gibt, glaube ich, sind drei Leute, die das schon versucht haben, um irgendwie einfach ohne Veränderung auf Steam durch Greenlight zu drucken.
Das sind die besonders intelligenten Leute.
Ja,
gut, du musst überlegen,
die ganze Early Access jetzt wegen dem, oder?
Nein, aber du musst dir überlegen, das Ding kostet einmal $40, das Szenario. Und du bietest das Spiel vielleicht für $5 an. Du musst noch ein paar wenige Verkäufe haben, damit du einen Profit daraus geschlagen hast.
Ja, das schon, aber ich meine, wenn du schon der Dritte bist, der das probiert, dann.
Ja, aber es gibt ja immer noch Leute, die es kaufen.
Das ist das Problem.
Weil ich meine, Es ist jetzt mal ein blödes Beispiel. Es ist jetzt gerade, weil es ein hoher Zufall ist, dass es jetzt bei mir gerade auf der Steam-Page war. Ich habe bei meinen empfohlenen Games von Steam habe ich Day One Gary's Incident drin. Und ihr wisst ja, glaube ich, was das für ein Spiel war.
Ja.
Das war ja das, was ja. Glaub, sowohl Total Biscuit als auch der Jim Sterling haben, glaube ich, die DMCAs von dem Entwickler gekriegt. Und wenn ich jetzt da reinschaue, das Ding hat 1600 Reviews drin. Das heisst, mindestens 1600 Leute haben das Spiel gekauft. Obwohl sie gewusst haben, dass es absoluter Bullshit ist.
Ja, und das ist ja das Problem auf Steam. Du hast so viel mittlerweile quasi so Spam, kannst du sagen, nicht mal Games, wo sie einfach rausdünnen. Und der Käufer, der geneigte Käufer, hat keine Ahnung mehr, was gut ist und wie er das Ganze soll kurieren soll. Außer natürlich indiegames.ch, oder?
ich muss sagen, es geht nicht nur darum, dass die Leute keine Ahnung haben. Es gibt einfach Leute, die alles kaufen. Die kaufen einfach jeden Scheißdreck, der auf Steam rauskommt. Du siehst ein Spiel, das von Anfang an schon schlecht aussieht. Nach 5 Minuten, nach Release, hat es schon ein Review drin von jemandem.
Ja, aber die Reviews kannst du überhaupt nicht brauchen.
Klar kannst du sie nicht brauchen, aber es hat trotzdem Leute, die es kaufen. Und das ist ja der springende Punkt, dass es genug Leute hat, die den Kack kaufen, um die Methode rentabel zu machen für die Leute. Ja, sorry. Dass es rentabel wird für Leute, um einfach irgendwie ein Demo-Package zusammen zu kaufen und dann ohne es zu verändern, wieder irgendwie auf den Markt zu schmeißen.
Aber es gibt auch gute Beispiele von neuen Games. Ich bin nicht so gut im Segway.
Ah, du meinst zum Beispiel Wonder, wo erst gerade rausgekommen ist.
Was ist das, Patrick?
Wonder. Hast du noch nie davon gehört? Das ist ein Spiel, das ich an der Gamescom 2014 gespielt habe und mich damals völlig beeindruckt hat. Bis es halt geschafft hat, mich vom ganzen Trubel ringsherum, von der lauten Bass, der Menge an Leuten völlig die alle auszublenden und mich in die Welt von Wander reinzuziehen. Und es hat sehr ambitiös getönt, was mir die Entwickler damals erzählt haben, was sie noch alles vorhaben, einzubringen. Und eigentlich haben sie es schon Anfang 2015 veröffentlicht, jetzt haben wir bereits Mitte. Jetzt ist es rausgekommen und die Reviews sind miserabel. Also wenn man es hier mal kurz anschaut, größtenteils negativ, was eigentlich eher selten bei einem Spiel der Fall ist, weil es einfach technisch anscheinend mega schlimm geworden ist momentan. Voller Bugs und Sachen, die nicht funktionieren, alles Mögliche.
Ist das ein Spiel, das jetzt einfach so rausgekommen ist, oder ist das eins, das im Early Access war?
Nein, das ist einfach so rausgekommen.
Okay, gut, dann hat man es wenigstens nicht vorhersehen können.
Ja, eben, es hat mich auch ein bisschen überrascht, weil an der Gamescom ist das Spiel eigentlich gut gelaufen. Ich kann nicht wirklich Bugs gesehen kann.
Ich habe irgendwie Angst, dass diese Geschichte irgendwie eine Parallele findet, wenn eventuell irgendwann einmal vielleicht No Man's Sky rauskommt.
Nein.
Weil ich habe alles, was ich bisher gesehen habe, sieht sehr interessant aus. Aber ich habe irgendwo das schleichende Gefühl hindurch, dass vielleicht irgendwann mal irgendwo etwas schief geht bei dem Spiel. Weil es geht einfach so lange, bis du endlich mal etwas Konkretes von dem Spiel siehst. Echtes Gameplay ist ja bisher noch nicht gezeigt worden.
Ja, das habe ich auch kürzlich erst kritisiert in einem Artikel, den ich geschrieben habe. Aber an der E3 werden wir garantiert etwas von No Man's Sky sehen. Das ist so sicher wie das Amen in der Kille.
Ja, das Problem ist einfach, sie sind gekommen und haben gesagt, da ist die eierlegende Wollmilchsau. Das kann einfach alles. Du kannst darauf reiten, du kannst sie melken, du kannst sie scheren. Du kannst alles machen. Sie versprechen dir wortwörtlich ein ganzes Universum. Und irgendwie, wahrscheinlich haben sie nachher überlegt, ich glaube, was wir versprochen haben, das geht gar nicht. vor allem, ich meine, ein Engine und das Technische in den Griff bekommen, ist jetzt dort schon schwierig. Und schon der Inhalt, ich meine, da muss dann auch ein bisschen stimmen. Ich meine, wir haben genug Spaziergang-Simulator im Indie-Bereich. Da brauchen wir nicht noch so einen Weltraum-Spaziergang-Simulator.
Wieso nicht?
Ja gut, das kommt darauf an. Ich meine, wenn du jetzt überlegst, Elite Dangerous, wo ja letztens rausgekommen ist ja auch nicht viel mehr anders. Das ist eigentlich ein Spiel, wo dir nicht wirklich ein konkretes Ziel gibt. Sondern es ist ein Spiel, wo du wirklich eigentlich nur du bist ein Raumschiffpilot und du kannst Karriere machen, wie du willst. Du kannst Pirat sein, du kannst Händler werden, du kannst einfach nur jemand sein, wo Material hin und her transportiert durch das ganze Universum, ist am Ende weniger das Gleiche. Es ist einfach eine Simulation, wie es wäre, wenn du in dieser Welt lebst. Ja, naiv ist nochmal ein Stückchen langweiliger.
Ja, es ist einfach super, wenn irgendwie Finanzdirektor werden willst oder so, ist das nicht mittlerweile einfach so ein Finanztransaktions-Börsengame mehr oder weniger geworden. Es ist im Weltraum angefangen, aber es ist wirklich sehr viel Wirtschaft drin, was zum Analysieren sehr spannend ist, aber zum Gamen weiß ich auch nicht. Sorry für alle Fans von Eve. Ich komme nicht raus mit dem, ich komme überhaupt nicht raus. Ich meine, ich bin jemand ja freut an den einfachen Sachen. Darf ich von meinen Beta-Game geschwind erzählen?
Warte noch schnell, ich will etwas zu No Man's Sky sagen. Ich finde nämlich, wenn das Spiel nicht so ein riesiges Interesse von der Öffentlichkeit bekommen hätte, dann hätten wir No Man's Sky schon längstens können spielen. Dann wäre es schon längstens rausgekommen, weil durch den Druck von der Öffentlichkeit, die ganze Zeit gefragt hat, hey, was macht man eigentlich in diesem Spiel? Um was geht es da? Und durch das sind die Entwickler eigentlich quasi dazu genötigt worden, noch Gameplay einzubauen. Weil am Anfang war es eigentlich nur so ein Experiment zu prozedural generierten Welten. Und jetzt durch Zusammenarbeit mit Sony und allem Möglichen haben sie halt jetzt ein grösseres Spiel daraus gemacht.
Ja, was seltsam ist, weil ich meine, wir haben ja schon einen Präzedenzfall von einem sehr erfolgreichen Spiel, wo so ein bisschen ziellos und explorationsbasiert ist, so in Minecraft, oder? Hat ja auch nicht ein festes Ziel und sehr eine lose Struktur und das ist extrem erfolgreich. Also ich denke...
Ja gut, Minecraft hat schon das Ziel. Das Ziel von Minecraft ist, alles zu finden, was du kannst basteln in dem Spiel.
Build all the things.
Ja, es ist wirklich so. Es geht darum, um alle möglichen Rohstoffe zu finden und daraus alle möglichen Kombinationen zu finden, wie du etwas kannst bauen. Das ist eigentlich das Ziel von Minecraft.
Ja, das Ziel ist einfach Legehüllen und Freude haben. Aber nicht irgendwie eine Story folgen. Oder du hast die Welt und ich meine, du kannst einfach nur rumlaufen dort. Das
funktioniert. Ja, für die Story ist dann Telltale zuständig.
Ja, genau. Die haben wir doch gehabt.
Man kommt das raus, das ist noch nicht angekündigt, oder?
Ich wüsste es nicht auswendig, aber es hat mich überrascht, dass Telltale Minecraft wird adaptieren in ihr Modell.
Ja, was ich cool fände, wenn man eigene Minecraft-Maps könnte aufladen, die man hat, und die Geschichte dort innen generiert wird, das wäre doch der Hammer, oder?
Gibt es das nicht wirklich schon? Ich meine, es gibt doch so Rollenspiel-Server für Minecraft.
Es gibt aber nicht. Ja, nein, es gibt es ja. Game of Thrones, Herr der Ringe, alles, natürlich, ja. Aber ich meine wirklich, weißt du, das wie nachher der Hintergrund und der Spielort, wo spielt, wird nachher in der Engine gerendert und dann hast du vorhin einfach in deiner Welt, die du erstellt hast, mit deinen Gebäuden, hast du dann einfach die neuen Figuren, die nachher dann interagieren. Das wäre doch der Hammer, oder? Das wäre doch der Wahnsinn.
Ja gut, dann wäre es einfach ein Mod, sozusagen. Wie für jedes andere Spiel, oder nicht?
Nein, ich meine es einfach als zusätzliche Option.
Ah, okay, ja gut.
Ja, das quasi, statt dass du jetzt irgendwie die Hintergründe hast, wo das Spiel dir rendert, hast du einfach, ist die Welt, die du geschafft hast, einfach ein Hintergrund. Und dann ist das Spiel storybasiert, normal, aber einfach, sie laufen durch deine Stadt oder durch, ich nehme an, im Fall vom durchschnittlichen Spieler durch eine riesen Penis-Stadt, weißt du, einfach so aus so einer Fallus-Stadt und im Vordergrund schnurren die miteinander. Das wäre doch etwas.
Ja, gut, ich bin grundsätzlich sowieso nicht der grösste Fan von Minecraft gewesen, von dem her, ja.
Ich habe es noch nie gespielt. So, jetzt ist es draussen.
Oh. Ja, gut,
ist ja nicht schlimm.
Jetzt ist ein Einhorn im Wunderland gestorben, das weisst du, oder?
Ich muss sagen, mich hat einfach Minecraft nicht interessiert, weil eben, ich habe nebendran schon Programme, wo ich mich kreativ in 3D betätigen kann. Ich brauche nicht noch ein Spiel, wo ich genau das Gleiche machen kann. Das ist jetzt meine Erklärung, warum Minecraft mir nicht so gesagt hat, weil aus meiner Sicht, ZBrush ist für mich viel kreativer als Minecraft.
Ich weiß nicht, was
ZBrush. Also Steam, was hast du für Spiel? Du hast vorhin etwas angetönt, dass du gerne, sehr gerne, würdest über zwei Spiele reden.
Sehr gern. Merci, Patrick, für die Frage.
Hey, Steven, das mache ich doch sehr gern für dich.
Sehr gut. Merkt man, dass wir ein Skript haben?
Diese Sendung ist nicht geskriptet.
Wir sind alles ausgebildete Moderatoren.
Genau. Und die grosse Überraschung ist, der Roger ist in Wirklichkeit so ein Mine-Bot, so ein Botter aus China. er ist ein Bitcoin-Botter, aber eben, er hat nicht gern, wenn wir darüber reden. Aber eben. Nein, was ich auch wollte sagen, ist, wir haben das Thema Early Access gehabt und jetzt habe ich zwei Early Access-Titel ein bisschen angeschaut. Und eins von denen hat wirklich eine neue Verbindung zu Minecraft, und zwar, was ist Minecraft eigentlich? Eigentlich ist Minecraft Lego. Und warum macht Lego nicht so ein Spiel, das ja eigentlich Lego ist? Die Antwort ist, sie haben jetzt eins gemacht. Und das heisst Lego Worlds.
Oh mein Gott!
Es ist. Und das ist eigentlich das, wo viele Leute darauf gewartet haben. Also Lego Worlds ist in dem Sinn, kann man sagen, mehr oder weniger ein Minecraft-Klon. Wenn man das kann sagen, wo so im Lego-Universum spielt, du hast bist ein Charakter, der in so eine Welt kommt, wo auch prozedural generiert wird. Für die, die nicht lange Wörter kennen, dann ist einfach per Zufallsgenerator, ist mal eine Schnee und Wüste und so weiter, so wie bei Minecraft. So verschiedene Biome, oder wie man das nennt. Und,
erkläre Biom für unsere nicht biologiefesten Zuhörer.
Genau, einfach eine Schnee und eine ist.
Gehen wir auch für die blöden, bitte, kleine Wörter.
Einfach Umfeld.
Genau, es heissen nur noch kurze Wörter. Das funktioniert technisch eigentlich ja für einen Early Access-Titel recht okay. Klar, Framerate ist niedrig und es läuft nicht super gut. Aber man sieht so kleine Ansätze, was eigentlich der Reiz daraus macht. Also, die Welt sieht wirklich aus, wenn es mit Lego gemacht worden wäre. Und du hast jenste Tierli dort, wo auf allen kannst reiten. Also, ich bin auf einem Eisberg geritten, also jetzt im Spiel meine ich. Und einen Drachen habe ich gefunden. Ja, einen Drachen. Einen Drachen. Und,
echte?
Mhm. Also, nein, ja, ein Drachen. Ja. Auf dem kannst du rumfliegen und er tut Feuer
speien. Gekauft.
Also, es ist der Hammer.
Flying Dragons must buy.
Genau.
Nein, aber jetzt habe ich gerade eine Frage, weil das ist jetzt ein Early Access Spiel und ich sehe jetzt auf der Steam-Webseite, das Ding hat zwei Entwicklerfirmen plus als Publisher Warner Brothers Interactive Entertainment. Das ist ja eigentlich ein recht grosser Publisher. Warum zum Teufel braucht so ein Spiel eine Early Access Periode?
Darf ich dir das beantworten?
Ich weiss es auch.
Ich und Patrick, wir denken das Gleiche. Minecraft hat es vorgemacht. Minecraft hat eine Shit-Ton of Money gemacht. Schau mal, hast du die Villa gesehen? Hast du die Villa gesehen vom Notch? Es ist einer der teuersten Villen von L.A. Einer der teuersten hat er sich gekauft. Der sich hat so viel Geld, wie es Klötze in Minecraft gibt.
Und aber der hat das Geld hat er durch den Verkauf von Minecraft, nicht nur durch den Gewinn von Minecraft. Wobei,
Er
hat dort IP, der an Microsoft verkauft und dadurch hat er dann auch Haufen Geld gemacht.
Genau, für ein paar Milliarden, ich weiß gar nicht wie viel, zwei oder so, ich weiß nicht mehr.
Ja, es sind auf jeden Fall im Milliardenbereich gesehen.
Ja, ist Wahnsinn. Und eben darum probieren sie natürlich jetzt die gleiche Masche, also sie von du kannst nicht viel machen, du kannst Klötzchen sammeln und wenn du Charaktere triffst, kannst du nachher sagen, die Charaktere customizen, oder? Wenn du jetzt irgendwie einen Taucher siehst, kannst du eine Tauchermaske haben und sie mit dem Cowboyhut kombinieren. Und du kannst Häuschen bauen mit den echten Lego sozusagen. Also du hast die Lego-Steine, wie sie auch wirklich kannst kaufen. Und aus denen kannst du nachher Häuser machen. Und also das Potenzial ist enorm. Es ist wirklich wie eigentlich eine grosse Spielkiste von Lego. Und es sieht nicht schlecht aus. Also für Fans von Lego und Minecraft, die das Gefühl haben, sie wollen es mal einmal testen. Es ist etwas, was sehr interessant ist. Klar, Early Access ist jetzt noch ein bisschen Barebones, hat noch nicht viel drin. Vielleicht kann man da noch ein bisschen zuwarten. Aber das Potenzial ist schon recht enorm.
Aber das also, beantwortet jetzt nicht im Roger seine Frage, wieso das Spiel auf Early Access erscheint, obwohl so viele grosse Namen dahinter sind. Und da ist halt meine Vermutung einfach zum Schauen, wie viele Benutzer tatsächlich Interesse haben am Spiel.
Ja, das ist gut möglich,
ob es sich lohnt, da noch mehr oder wie viel mehr zu investieren von Seite Warner zum Beispiel.
Ja, ist natürlich sehr suspekt, oder, wenn eine Firma, die sich das absolut leisten könnte, so anfängt. Vielleicht sind sie sich auch noch einig, in welche Richtung dass sie gehen wollen und so ein bisschen auf User-Feedback hören. Es ist sehr interessant, finde ich.
Nein, aber der spezifische Grund, warum ich die Frage gestellt habe, ist ja effektiv wirklich, dass so eine grosse Firma das jetzt braucht. Und ich habe eben das Gefühl, wenn man Early Access das als Konzept anschaut und warum es bei Minecraft funktioniert hat, wobei es damals, hat es ja auch nicht Early Access geheißen, damals ist einfach offiziell eine Beta-Version verkauft worden.
Aber es ist
ja damals noch anders geheißen.
Aber es ist de facto eigentlich das Gleiche.
Ja, schlussendlich schon. Aber warum das vermutlich, und das ist jetzt wirklich reine Spekulation, warum das vermutlich bei Minecraft so gut funktioniert hat, ist, weil die Leute gewusst haben, dass 1 bis 2 Personen, die an dem Spiel geschafft haben. Und dort kann man es vielleicht noch verzeihen, wenn jetzt ein Spiel, wo, sagen wir, so grosse Ambitionen wie Minecraft hat, dass das nicht in einem Rutsch rauskommt und dass man vielleicht nicht gerade alle Finanzen gesichert hat, um den ganzen Entwicklungsprozess überleben zu können als 2-Personen-Team. Aber ich habe das Gefühl, dass die meisten Leute schon checken, dass Lego Worlds von einer grossen Firma produziert wird und dass es sich dort halt vielleicht dann nicht lohnt, um das Privileg zu haben, um 15 Euro auszugeben, um ein nicht einmal halbfertiges Spiel im Moment zu spielen, wo sicher im Moment noch genug Bugs drin hat, wo noch nicht alle Features drin hat.
Nein, noch längstens nicht.
Eben, mich würde es nicht überraschen, wenn die Leute dort eher noch ein bisschen warten würden, bis das Spiel entweder mehr Features hat oder wenn es einfach komplett fertig ist und spielbar ist, effektiv.
Aber ich finde, solange es angeschrieben ist, ist es ja okay. Ich meine, der Preis ist jetzt bei ungefähr 14 Euro.
15,
und es steht ganz klar, es ist Early Access, man weiss, was man bekommt. Und wenn man zuwarten und schauen will, kann man das. Ich finde, solange es wirklich ganz klar steht, es ist Early Access, kann das der Konsument im Einzelnen dann selber entscheiden.
Ja, aber ich muss jetzt immer sagen, mir ist prinzipiell das ganze Early Access System nicht geheuer. Ich bin kein Fan davon. Und der Grund für das ist, wenn man jetzt ein bisschen zurückschaut über die ganze Geschichte vom Gaming hinweg, wenn man sich daran erinnert, wie es in den 90er war, wir haben das vorher im Podcast schon mal ein bisschen besprochen gehabt, ein Haufen, was wir damals in den 90er auf dem PC gespielt haben, sind Shareware-Versionen gewesen für Spiel. Und für Leute, die das nicht kennen, das war so gewesen, dass man sozusagen der erste Teil von einem Spiel, früher sind Spiele sozusagen in Episoden rausgekommen, wo aber nicht wirklich episodisch war. Bei Doom war es zum Beispiel gewesen, dass man den ersten Satz an Levels gratis gekriegt hat, den man können durchspielen. Und bei Wolfenstein genau das Gleiche, bei x anderen Spielen auch. Und früher hast du ein Drittel vom Spiel in vielen Fällen gratis gekriegt. Später ist es dazu gekommen, dass man Demos gekriegt hat für Games, dass man schon mal ausprobieren konnte, wie das Spiel sich spielt, ob das Gameplay sozusagen auch das haltet, was die Trailer oder was die Screenshots versprechen. Und heute sind wir an einem Punkt angelangt, wo die Leute das Privileg kaufen müssen, um nicht einmal das fertige Spiel spielen, sondern zum Beta oder im schlimmsten Fall eine Alpha-Version spielen. Und das ist etwas, wo mir ein bisschen sauer aufstößt. Die ganze Entwicklung über die letzten 20 Jahre gesehen. Ich meine, ich kann schon verstehen, warum Early Access für Entwickler interessant ist. Vorab Geld kriegen für ein nicht einmal fertiges Produkt, um die Finanzierung können sichern, macht ökonomisch definitiv Sinn. Aber aus einer Konsumentenperspektive muss ich sagen, Early Access ist das Schlimmste, was man machen kann.
Ja, aber es funktioniert, weil es Konsumenten halt, wie sie mitmachen. Ich meine, du hast ja auch gute Beispiele, wo halt Konsumenten auch aktiv können mitwirken an der Weiterentwicklung des Spiels und welche Richtung das es nimmt und können Feedback geben. Das ist auch aus Entwicklersicht positiv.
Ja, und das, ich meine, es ist ganz klar als Early Access deklariert. Das steht, das Spiel ist nicht fertig. Wenn du das fertige Spiel haben, musst du warten. Aber wenn es jetzt willst, schon willst angeben, dann kannst du das machen. Und solange das klar deklariert steht, ist das für mich okay. Ist viel besser als ein Vollpreis-Game, wo noch so viele Bugs hat, dass das dann quasi de facto Beta ist, wenn du es kaufst, und das fertiges Produkt erwartest. Also, ich denke, ich würde das nicht pauschal verdammen.
Mein Problem bei Early Access liegt nicht bei den Entwicklern und bei den Publishern, sondern bei den Konsumenten. Ich finde, in dieser in dieser Situation sind Konsumenten die, die einfach nur erstens mal den kürzeren Zeuger in jedem Fall und zweitens mal einfach nur für den Rest von uns, die nicht auf Early Access stehen, sie machen dadurch einen riesigen, erweisen unseren Bärendienst dadurch, bin ich der Meinung.
Hm. Ja, das finde ich auch streng, weil ich meine, wenn ein Spiel dann als Retail nachher rauskommt, kannst du es immer noch kaufen. Du kannst es einfach ignorieren. Und ich meine, früher wäre es einfach noch nie rausgekommen und jetzt ist es einfach ein bisschen früher draussen für die, die schon reinschauen wollen. Das grössere Problem jetzt, als jemand, der nicht so skeptisch ist, ich verstehe deine Argumente absolut. Das einzige Problem, das ich sehe, ist, wenn du Early Access schon die ganze Zeit spielst und dann kommen Updates und spielst es wieder, wenn es der Retail draussen ist, hast du noch Bock aufs Spiel?
Das ist das grösste Problem, das ich sehe.
Weil wenn es fertig ist, so, jetzt ist alles zusammen, aber eigentlich habe ich es jetzt schon 100.000 Mal durchgespielt. Jetzt ist es einfach ein bisschen flüssiger.
Ja, aber schlussendlich hast du dann wahrscheinlich gleich länger gespielt, als würdest, wenn du das erste Release gekauft hast.
Sehr schon möglich, aber du musst dir überlegen, dann hast du deine ganze Zeit, die du damit verbracht hast, mit einer objektiv schlechteren Version verbracht als alle anderen. Ist das wirklich wert, um Geld dafür auszugeben, dass man vielleicht im Eventualfall einen kleinen Beitrag zur Entwicklung leisten darf? Und das ist bei den meisten Early Access Games nicht der Fall. Ist das wirklich wert, um sich mit einer verbuggten Version zufrieden zu geben, wo man dann eben vielleicht nach 20 oder 40 oder 100 Stunden sagt, ja, ich habe es jetzt gesehen und dann kommt irgendwie nach ein paar Monaten kommt dann die fertige Version raus und man hat nie etwas davon gehabt. Das Geld hat man trotzdem ausgegeben und man hat nur ein unfertiges Produkt in der Hand gehabt.
Ja, aber du bekommst das fertige Produkt ja gleich am Schluss.
Klar kriegst du es, aber...
Aber es ist halt, das liegt halt am Spielen selber, wenn... Wenn er halt so neugierig ist.
Der Spieler selber sollte nicht das Zeug kaufen. Ich kann völlig verstehen, warum es aus Entwicklerperspektive Sinn macht. Aber ich sage grundsätzlich, kauft nicht Early Access. Es ist für euch nur negativ.
Nein, das finde ich, kannst du so nicht sagen. Wenn jemand Freude am Spiel hat, auch wenn es noch nicht fertig ist, dann ist das nicht negativ.
Ja, oder wenn er vielleicht mehr Freude am fertigen Spiel hat.
Aber er kann ja auch am fertigen Spiel noch Freude haben. Dann hat er zusätzlich Freude. Also insgesamt mehr Freude.
Ja, also es ist auch, sagen wir, bei gewissen Spielen macht es auch mehr Sinn. Zum Beispiel jetzt Minecraft. Das ist jetzt ein Spiel, wo die Leute, die das gerne spielen, spielen es immer wieder über längere Zeit. Und wenn nachher das Definitive draussen ist, magst du dich noch erinnern, ja, weißt du noch früher, wo es noch nicht drin war, hast du dann so wie eine Affection und schlussendlich hast du so schöne Erinnerungen, wie das Spiel so vor dir gewachsen ist und hast immer noch Bock zu spielen und dort macht es Sinn. Was weniger Sinn macht, ist natürlich bei Spielen, die, sagen wir, linearer sind. Die hast du dann wirklich gesehen, aber die sind meistens auch nicht Early Access. Also ich finde es auch so kleine, ich verstehe die Argumentation, aber ich finde, das grösste Problem ist einfach, wenn Early Access ist und das Spiel dann nie rauskommt.
Das wäre
ein völliger Brunz ist und nachher eine völlige Enttäuschung.
Ja, das wäre jetzt immer etwas, was ich auch noch hätte ansprechen wollen. Es gibt Games, die ewig lang in Early Access sind und man sollte eigentlich meinen, die sollten langsam mal fertig sein. Und ich meine, eben, wenn man Spass daran hat, schön und gut, aber eben, wenn man jetzt schaut, wie die Reaktion von den Leuten teilweise umgeschwungen ist, eben für Games wie DayZ oder für Rust oder für The Forest, dort gehen Meinungen in letzter Zeit massiv auseinander. Und vor ein paar Monaten oder ein paar Jahren mittlerweile schon, hat es ja noch ganz anders gestellt. Da sind ja die Leute irgendwie das Zeug am Bejubeln gewesen. Und dort muss ich immer sagen, wenn ihr jetzt ein Early Access Game kauft, dann müsst ihr halt einfach erwarten, dass das Spiel vielleicht erst in 2 Jahren rauskommt. Und dass es vielleicht über den Zeitraum schlechter wird, weil es ist immer noch in Entwicklung.
Ja, das ist so, aber ich sehe da auch ein bisschen das Problem von der Vermarktung, die wir in letzter Zeit hatten, mit grossen Publishern, zum Beispiel Evolve, haben wir hier mega grosse Alpha, Weekend und was auch immer gehabt. Ich finde, das nimmt auch ein bisschen die Wahrnehmung von was ein Alpha wirklich ist, in welchem Zustand sich ein Spiel befindet, wenn es in einer Alpha ist oder in einer Beta. Und mit Early Access bekommst du halt durch diese Versionen. Und die Spieler sind sich nicht immer im Klaren, was das wirklich ist.
Ja, es kommt auch noch dazu, dass halt eben der Zustand des Spiels teilweise halt wirklich schlechter ist, als was man vielleicht von den Screenshots und von den Videos erwarten könnte.
Ja, also das eine, wo ich jetzt, das andere Spiel, das ich jetzt auch angegeben habe, ist Ark Survival Evolved. Das ist so mehr oder weniger, kurz gesagt, ein Rast mit Dinos. Du bist so in dieser komischen, weiß nicht mal, was für eine Welt das ist. Du hast so ein komisches Implantat, wachst dort auf und es ist so eine schöne paradiesische Welt mit Dinos und dann kannst du auch Sachen craften und Zeug bauen, so online. Und technisch ist das wirklich, das Spiel sieht super aus, ist glaube auch Unreal 4. Es sieht wirklich super aus auf höheren Einstellungen, aber ich kriege da irgendwie 15 bis 20 Frames pro Sekunde auf meinem OK-PC, wo ich wirklich muss sagen, es ist einfach auch ein bisschen schade, oder? Also auf einer Seite hast du Freude am Konzept, aber sagst, hey, wenn es jetzt nur noch ein bisschen mehr fertig wäre, es ist so hin und her gerissen. Einerseits hat man Freude, dass man es schon sehen kann. Andererseits sagst du, oh, wenn es doch nur ein bisschen besser würde laufen.
Ja, ich muss immer sagen, jetzt gerade bei Ark, es ist ja wieder ein neues Survival-Spiel.
Aber es hat Dinos.
Ja, es hat Dinos.
Wir haben mega viele Dinos-Spiele in der letzten Zeit.
Ja,
aber es hat jede Menge Dinos. Es hat sogar ein Dodo.
Aber ich muss sagen, eben, es ist ein neues Survival-Spiel. Wir haben vorher gerade drei aufgezählt, die seit Jahren auch schon in Early Access sind, wo größtenteils fast schon stillstehen, weil einfach nichts mehr daran gemacht wird. Und das war ja auch der Witz, wo ja Goat Simulator gemacht hat, wo der neue DLC rausgekommen ist. Da schreiben sie, die ersten Ziele von ihrem Werbetext ist: That's right, you found the only survival game on Steam that is not in Early Access. Und das hat schon etwas Wahres. Ich meine, ich kann schon verstehen, warum die Spiele so lange brauchen. Es ist ein schwieriges Konzept, um so etwas richtig umzusetzen. Ich meine, sie beißen sich vermutlich da mehr ab, als was sie schlucken können. Aber es sollte doch wirklich bei gewissen Leuten langsam die Alarmglocke läuten, wenn man merkt, dass vier sehr prominente Games, die überall besprochen werden, sobald es mal irgendein Update gibt, die immer noch in Early Access sind, wo praktisch nichts vorankommt, wo nicht einmal ein Release-Date schon gesetzt ist. Das sind alles irgendwie Games, die von Studios rauskommen, die noch nie etwas vorher produziert haben. Ja. Man, stell dir vor, andere Studios kämen daher und würden einfach noch nie etwas produziert haben und sie würden ein MMO machen. Dann würdest du in ein Sanatorium bringen. Dann würdest du sagen, hey, hätte ich ja schon mal etwas von World of Warcraft gehört? Gegen das würdest du nicht angehen.
Ja, ein gutes Beispiel, gell, Patrick, von dem haben wir mal einmal geredet.
Ja, das habe ich auch
Cube World. Cube World ist auch so ein Spiel gewesen, so ähnlich wie Minecraft, auch so mit Block. Es hat wirklich super ausgesehen, also ich habe die Alpha gekauft, ich bin wirklich begeistert gewesen. Es ist so wie ein Minecraft, aber sagen wir sehr viel RPG-mässig. Also ja. Du hast wirklich wie ein Rollenspiel gehabt und es hat wirklich ein paar super Mechaniken drin gehabt und ich habe mich mega gefreut. Und dann habe ich das mal gegamet und so super cool und nachher eigentlich wieder vergessen. Und gerade irgendwie, gell, vor ein paar Monaten bin ich zu dir gekommen und habe gesagt, ja, eigentlich könnte ich mal etwas über das schreiben. Und nachher bin ich nachschauen und das Spiel ist auf Eis. Dort ist seit Monaten, ich glaube mittlerweile seit ein, zwei Jahren, ist nichts mehr gekommen.
Ja, momentan ist es über ein Jahr, glaube ich.
Über ein Jahr, wo Funkstille ist, es ist nie mehr aktualisiert worden. Es steht still und die Leute, die das Geld ausgegeben haben, die haben jetzt einfach Pech, oder? Ist einfach schade gewesen, sorry. Ich meine, ja, du hast jetzt Geld dafür ausgegeben und fertig. Und das ist das, was der Roger sagt, das ist wirklich die dunkle Seite. Das ist das Risiko, das du eingehst.
Ja,
das macht schon weh, vor allem wenn du nichts hörst, oder?
Ja, das ist eigentlich schlimmer bei Cube World, weil es ist nicht kommuniziert worden, ob jetzt das Spiel noch in Entwicklung ist oder nicht. Es ist nie klar gesagt worden, hey, sorry, wir hören auf oder wir sind noch dran, sondern es ist wirklich absolute Funkstille von den Entwicklern. Und nachdem dass die mir von dem erzählt haben, habe ich den Entwickler auch mal angeschrieben, weil ist auch nichts zurückgekommen. Und auch von anderen, die ich gehört habe, dass nichts zurückkommt. Also.
Ja, der Kentucky Route Zero. Ich meine, ich liebe das Game. Das ist vielleicht eines der grossartigsten Games überhaupt. Aber die Episode, man weiss nie, kommt jetzt eine raus, hat geklebt. dann geht es wieder ein Jahr und man weiss nie, was los ist. Sie arbeiten daran und dann hörst du wieder nichts. Und das tut wirklich weh als Konsument, auch wenn das Produkt wirklich super ist. Es ist wirklich super, aber das macht es umso schmerzhafter.
Also bei Kentucky Routes...
Weißt du dort, was der Stand ist?
Dort sind sie dran am Arbeiten, ja. Da habe ich an der Amaze Berlin auch einen Entwickler von ihnen dort gesehen und er hat das Thema auch kurz angesprochen und gemeint, dass sie am Anfang regelmäßig Updates postet haben zum Entwicklungsstand, aber dass irgendwann von der Community auch so ein bisschen gekommen ist, hey, wir wollen nichts mehr sehen, wir wollen uns nicht spoilern lassen, sozusagen.
Okay.
Also die sind wirklich konstant dran, das ist das Letzte, was ich gehört habe von ihnen.
Mhm. Aber eben auch die Wartezeit, ich meine, am Anfang jetzt glaube ich, heisst es mal alle 6 Monate oder alle 3 Monate und jetzt ist etwa ein Jahr, eins pro Jahr und wenn du vorher gewusst hättest, okay, aber irgendwie irgendwann kommst du dir einfach ein bisschen verarscht vor, auf Deutsch gesagt. Ich meine, ich verstehe, dass es seine Zeit braucht, aber ich meine, verglichen mit anderen Produkten, die so ein bisschen regelmässiger rauskommen, hast du das Gefühl, hey, wo ist meine Ware? Ich finde es super, aber wo ist es?
Also ich sage, wenn die Ware am Schluss Qualität von Kentucky Route Zero hat, dann warte ich noch so gern.
Ja.
Also ich muss ehrlich sagen, eben, das führt jetzt eben in meine ganze Philosophie rein, von wegen kaufen nichts, bevor es nicht fertig ist.
Ja, weil, das ist mehr Diskussion, Episodentitel.
Ja, eben. Aber nicht nur Episodentitel, es kommt ja auf Early Access. Ich meine, Early Access ist noch nicht fertig und Episodentitel sind auch noch nicht fertig draussen. Und das ist einfach etwas, das ist also eine globale Philosophie, die ich habe, wenn es um Games geht, ist einfach prinzipiell kaufen nie etwas, das nicht fertig ist, wo du nicht handfeste Kritik dazu kannst lesen, wo du nicht weißt, ob die Bugs drin sind oder nicht und ob es irgendwie einen Fix dazu gibt. Sobald man das weiß, kaufen das Spiel. Absolut. Aber bevor das nicht wissen, und speziell, das geht jetzt auch in Pre-Orders rein, du kannst das Spiel nicht vorbestellen. Es macht in der heutigen Zeit, wo es digital vertrieben wird, keinen Sinn. Vor 10 Jahren, 15 Jahren, wo es vielleicht eine limitierte Zahl an physikalischen Kopien davon gegeben hat, die du hast können spielen, hat es eventuell noch Sinn gemacht, auch wenn es schon dort nicht wirklich empfehlenswert war, weil die Qualität des Spiels auch dann noch unbekannt war. Aber heutzutage kriegst du deine Version am ersten Tag, völlig egal, wie viele andere Leute am ersten Tag auch die Version kaufen. Von dem her, es lohnt sich prinzipiell als Käufer nicht, zum A, unfertige Ware kaufen, B, episodische Titel kaufen, solange noch nicht alle Episoden raus sind und C, vorbestellen.
Also beim Vorbestellen stimme ich zu. Es hat einmal der Chef von Giant Bomb gesagt, dass es absoluter Schwachsinn ist, Spiel heutzutage noch vorbestellen, weil für das sind die ganzen Spielseiten da, wo die Reviews schreiben. Und die generell kommen die Reviews am gleichen Tag raus wie das Spiel oder kurz vorher.
Ja, und dann hast du keine Zeit mehr, um die Vorbestellung noch abbrechen, wenn das Spiel dann doch nicht so gut ist.
Ja, genau.
Und darum finde ich gut, hat jetzt Steam endlich das Rückgaberecht, das es ja überall gibt, nur im Digitalen. Sogar EA mit Origin hat es vorher reingebracht. Jetzt kannst du es wenigstens zurückgeben. Ich weiss zwar nicht in den USA, bei uns weiss ich gar noch nicht. Also jetzt noch nicht gesehen, Button.
Wohl. Weil das ist ja so, das ist scheinbar eben eine spezifische Reaktion auf den EU-Entscheid, der ja vor ein paar Jahren gefällt worden ist, wo sich Valve massiv dagegen gesträubt hat, wenn es darum geht, um den Leuten das Rückgaberecht einzuräumen. Und das Zweite, wo dann irgendwas auch noch garantiert kommt, ist die Möglichkeit, zum Steam-Games weiterverkaufen. Weil das ist auch etwas, was in dem Gerichtsentscheid festgehalten worden ist, dass digital gekaufte Produkte immer noch gekaufte Produkte sind. Du hast nicht eine Lizenz gekauft, um das Spiel zu spielen, sondern du hast ein Produkt gekauft, das dir gehört, das du weiterverkaufen kannst. Gemäß dem Recht, dass du alles, was dir gehört, ja auch sonst noch weiterverkaufen kannst. Und gegen das sträubt sich Valve immer noch und das wird in den nächsten paar Jahren auch noch zusammenfallen.
Ja, weil ehrlich gesagt, es tut mir wirklich leid für dich, Patrick, und es tut mir selber auch leid, aber Kentucky Route Zero, ich liebe es wirklich. Ich finde, das ist eines der grossartigsten Games, die es gibt. Aber ich finde, wenn jetzt ein Käufer sagt, schau, ich mag einfach nicht warten, das Bitti-Betti, hat er auch das Recht, einfach sein Geld zurückbekommen und zu sagen, schau, ich mag einfach nicht so lange warten, wie es geht, auch wenn es super rauskommt. Ich mag einfach nicht mehr so lange warten, weil es gibt einen gewissen Zeitraum, wo du kannst erwarten, bis das Produkt fertig ist. Und der ist jetzt deutlich überschritten. Und ich finde, der muss recht sein, auch von dem Käufer, der sagt, hey, ich gebe es zurück und später dann vielleicht kaufen wir es nochmal, aber jetzt wollte ich einfach meine Kohle wieder. Und so auch bei den Early Access Titeln, wo Lufthüller werden oder sogar nie fertig sind.
Ja, das Beispiel kannst du jetzt aber nicht auf Kentucky Route Zero anwenden, von den Bestimmungen,
also ich wollte sie nicht essen,
wo Valve momentan hat.
Wie?
Von den Bestimmungen, die Valve momentan drin hat. Janjo, du kannst das Spiel zurückgeben in einem Zeitraum von 2 Wochen, wenn du es unter 2 Stunden gespielt hast. Sowas.
Ja, ja, genau. Aber ich sage, es sollte möglich sein. Nicht, weißt, im Moment.
Nein, die Möglichkeit bin ich nicht dagegen. Die Möglichkeit finde ich gut, aber so wie es Valve momentan umgesetzt hat, finde ich es eben nicht gut. Weil es gibt auch unzählige Spiele, die unter 2 Stunden lang sind. Und dadurch, dass das System ausgenutzt kann werden, auch wenn das wahrscheinlich ein kleiner Teil wird sein, trotzdem ist es für Entwickler dann ein grosses
Risiko.
Sie
haben ja so Dings. Sie haben irgendwie so Algorithmen, wo sie den Abuse können schauen können. Also wenn jemand das wirklich regelmäßig macht, können sie ihn sperren etc.
Ja, wenn es jemand regelmäßig macht, aber wenn es eine ganze Gruppe macht, dann ist das was anderes.
Ja, es geht aber eher nicht um das. Ich meine, grundsätzlich, so Leute, die das versuchen, sind nicht Leute, die das Spiel kaufen, sondern das sind doch Leute, die es einfach sowieso auf der Pirate Bay holen.
Ja, dann kannst du es genauso gut einfach illegal abladen, wenn so.
Eben, schlussendlich ja. Dann hast du vermutlich noch weniger, weniger Stress damit, weil illegal kriegst du es sowieso immer. Aber wenn bei Valve vielleicht eben das Rückgaberecht einmal nicht durchgeht bei dir und das gesperrt wirst, dann hast du trotzdem Geld ausgegeben. Also, ja, ich habe das Gefühl, dass die meisten Leute vermutlich das nicht riskieren werden.
Nein, ich meine, die meisten Leute haben ja über 100 Games auf ihrer Library. Das würde ich nie und nimmer aufs Spiel setzen. Von dem her hoffe ich es, weil es ist schon ein guter Einwand von dir, Patrick. Weil ich meine, das wäre ja mega schlimm, oder? Gone Home hast du in unter 2 Stunden durchgegamet, wenn du vorwärts machst, oder? Und das wäre ein Jammer, wenn die Leute nicht Geld würden bekommen für das Meisterwerk. Das würde mir das Herz brechen.
Ist die Brothers A Tale of Two Sons auch nur so kurz? Oder ist es ein bisschen länger?
Ich habe gesagt, ein bisschen länger.
Ich habe gesagt, 3, 4, weiß nicht.
Nein, 2,7 Stunden seit meine Steam, Steam-Liste. Aber ich bin auch ein paar Mal gestorben dort im zweiten Teil, wo du 12 bekämpfen musst. Ich war immer zu blöd, um sie effektiv angreifen. Ja, ich hab's nicht gecheckt.
In dem Fall nur die wirklich guten Hardcore-Gamer können das ausnutzen.
Ja.
Nur die Speedrunner.
Nur die Speedrunner, genau. Witcher 3 durchgamert in 2 Stunden. Wobei, der ist es verdient.
Ja, aber ich meine, du kannst nicht Half-Life in unter 2 Stunden durchspielen, wenn du weißt, was du machst.
Es gibt schon Leute, die Fallout 3 durchgespielt haben.
Eben.
Aber grundsätzlich finde ich, eben, ist es recht. Und Kentucky Route Zero, ich will nicht auf umreiten, aber wirklich, wenn jemand sagt, hey, ich mag nicht mehr warten und so, ich kaufe es dann, wenn es fertig ist, ist gut. More power to you. Und da ist einfach der Kunde. Ich meine, wenn ich im Coop irgendeinen Toaster kaufe und der Toaster geht nicht, Und du bekommst ein Teil vom Toast und sagst, ja, weißt du, nächstes Jahr tue ich dann das andere Teil installieren und so. Irgendwann ist der Kunde einfach völlig versemmelt, oder?
Ja, aber ich finde das Beispiel mit Kentucky Route Zero hinkt immer noch hinterher, weil es halt ein Episodentitel ist. Du kannst dir nicht sagen, du willst die vorhergehende Episode zurückgeben, nur weil der Zeitraum zwischen ihnen zu lang ist.
Ja, aber hast du nicht Kentucky Route Zero? Hast du Kentucky Route Zero nicht alles am Anfang gekauft?
Doch.
Alle Episoden in einem Preis drin. Weißt?
Ja,
wenn du
zum Beispiel
sagst, okay, ich habe eine Episode gespielt, aber mir hat es angeschissen, dass du nachher nochmal 3 Jahre warten, bis alles andere rauskommt. Kannst du sagen, okay, kriegst du das zurück vom Preis, wo du noch nicht gespielt hast. Das könnte ich mir noch vorstellen, dass das relevant wäre für den spezifischen Fall.
Ja, weil ich glaub, du kannst nur das Bundle kaufen, bin zwar nicht 100%
sicher. Ja, ich habe auch gemeint, dass nur
kannst du kannst nur kaufen. Das Bundle von allen 5, oder wie viel wäre es gewesen?
Aber ja, ich glaube 5 gewesen, ja.
Ja, aber ich finde, weißt du, wenn ein Telltale sagt, wir bringen alle 2 Monate eins oder alle Monate und dann geht es 1,5 Monate oder meinetwegen 3. Okay, aber weißt du, wenn sie sagen, es geht 6 Monate und es geht 1,5 Jahre, irgendein ist. ist dann der Vertrag nicht mehr erfüllt von der Spielerpartei. Und ich, für mich, ich, nochmal, ich liebe das Game, ich warte gern. Ich finde, es ist ein unglaubliches Meisterwerk, aber ich finde, ich sehe auch jemanden, der das anders sieht. Und da muss man den Kunden viel mehr schützen.
Ja, aber ist jetzt zum Beispiel nicht like Telltale mit Tales from the Borderlands auch massiv im Verzug, so wie es aussieht. Ja, erste Episode November 2014, zweite Episode März 2015 und die dritte ist noch nicht da. Geht auch sehr lang, wenn du überlegst. Aber du musst dir überlegen, wenn du so episodische Spiel spielst, willst du dir wirklich den Aufwand betreiben, dass du ein Jahr lang dem Zeug nachsäckelst und vielleicht in einem Fall bist, wo du dich gar nicht mehr daran erinnern magst, was im ersten Teil passiert ist, dann musst du nochmal durchspielen. Das ist doch auch nicht unterhaltsam, weil ich habe zum Beispiel die ganzen Games von Telltale gekauft, erst wenn alle Episoden draußen sind. Und durch das habe ich ein zusammenhängendes Spielerlebnis, wo ich mich perfekt an alle möglichen Szenarien, die vorher passiert sind, noch erinnern mag. Im schlimmsten Fall kann ich auch irgendwelche Plotlöcher noch rausleuchten, die dann zum Teil auch vorkommen bei diesem Spiel. Aber es ist ein zusammenhängendes, gesamtheitliches Spielerlebnis für mich. Und das ist das, was ich suche in einem Spiel. Spiele sind nicht Comicbücher. Von dem her sollte man sie auch nicht so aufteilen wie Comicbücher.
Ja, aber du musst, was du vorher gesagt hast, du musst dem Spiel nicht monatelang nachsäckeln.
Jawohl.
Nein, du kannst ja einfach die erste Episode spielen und dann, oh, schau, die zweite ist da, cool.
Ja, aber, aber dann hast du 6 Monate gewartet.
Nein, du musst ja nicht aktiv warten.
Sicher, du wartest aktiv. Du hast Geld für das Ding ausgegeben. Du wartest auf etwas. Du hast deine Seite vom Vertrag ist erfüllt, die von der anderen Seite noch nicht. Du wartest auf etwas. Und nur weil du es vergessen hast, das ist ja nicht relevant. Ich meine, schlussendlich hast du trotzdem für etwas gezahlt, wo die Leistung noch nicht erbracht worden ist. Und im schlimmsten Fall hast du alles schon vergessen, was passiert ist im ersten Teil, und musst dann nochmal durchspielen. And sorry, das ist nicht Replay-Value.
Also das ist bei mir noch nie passiert bisher, dass ich eine Episode nochmal spielen musste, weil ich alles vorher vergessen habe.
Ja, aber jetzt musst du überlegen, Broken Age?
Ja.
Wie lange ist es dort gegangen, bis der nächste Teil rausgekommen ist?
Ich glaube ein Jahr.
Eben.
Bin jetzt nicht sicher.
Und hast du dort noch alles gewusst, was im ersten Teil passiert ist, wo du den zweiten gespielt hast?
Ja.
Wow.
Ganz sicher,
ja.
Alles?
Ja.
Das glaube ich nicht.
Doch.
Nach einem Jahr, nein.
Entschuldigung, wenn du alles nach einem Jahr bereits vergessen hast, bei mir ist das nicht so.
Ja, wie viele Spiele spielst du über ein Jahr?
Nur Broken Age und Telltale spielst du doch, oder?
Ja.
Weil ich
spiele nur Episodentitel.
Weil ich bin mir sogar überlegen, ob ich, wenn Deus Ex Mankind Divided rauskommt, dass jetzt Human Revolution nochmal durchspiele, damit ich weiss, um was es dort geht, was dort weiterverfolgt wird.
Du musst Brain Trainer spielen, Roger.
Wie hat das damals geheißen auf dem...
Brain Age.
Dr. Kawa bla bla bla, Gehirnjogging.
Ah, Kawasaki,
ja.
Oder wie hat der
gesagt? Ja,
Kawashima, oder keine Ahnung. Genau. Oder musst du nicht mehr das Traubenzucker, Roger?
Nee.
Dextro Energy.
ich hab das, glaube ich, mal vorher nicht in einem Podcast erwähnt, aber ich habe, muss ich auch mal meine Steam Library anschauen. Ich habe 698 Spiele in meiner Steam Library. Im Moment bin ich in einem Projekt dran, dass ich einfach mal die erste halbe Stunde bis Stunde von jedem einzelnen Spiel durchspiele. Einfach damit ich sagen kann, hey, ich habe wenigstens jedes Spiel, das ich gekauft habe, auch mal gespielt.
Kein Wunder, weißt du nicht mehr, was das ist.
Ja, geil.
Nein, ich finde einfach, der Abstand zwischen den Episoden muss einfach vernünftig sein, dass das Format Sinn macht. Und es muss einfach ein bisschen regelmässig sein. Und ich finde, beim Borderlands Telltale ist es jetzt schon ein bisschen am Limit. Und beim Kentucky Route Zero ist wirklich so ein bisschen langsam okay. Also, mir geht es wirklich auch so. Ich habe Walking Dead Season 1 am Stück gespielt und das andere nachher Folge für Folge. Und ich musste teilweise wirklich überlegen, was in der letzten Folge noch gesehen ist. Also, es hat schon ein bisschen etwas, wenn der die Abstände allzu gross werden, wenn du gerade so ein super Hirn hast, wie das von Patrick.
Klar, also ich bin auch dafür, dass die Abstände bei Episodentiteln nicht zu gross sind, aber ich kann auch, die Abstände haben auch was Gutes, also zum Beispiel jetzt ein wöchentlicher Abstand wäre total sinnlos.
Mhm. Weil es Resident Evil gemacht hat.
Das weiss ich jetzt nicht.
Revelations 2 ist episodisch rausgekommen.
Okay.
Ja, ist wöchentlich rausgekommen.
Sie haben es komplett fertig gehabt und dann einfach stückchenweise rausgebracht. Ja. Ja. Aber genau. Sie haben schon alles komplett fertig. So wie Life is Strange finde ich optimal. So anderthalb Monate, tipptopp, weißt du, um was es gegangen ist, bist wieder drinnen. Das ist tipptopp und das hat auch seinen Reiz, finde ich, wenn du ein bisschen miteinander kannst überreden, was ist in der letzten Folge passiert. Ein Podcast kannst machen, zum Beispiel der von indiegames.ch, Podcast Nummer 2, Special. Der hat, so wie bei einer Fantasy-Serie bist du so in einem Groove drin. Ich finde, das hat schon noch etwas Cooles, aber es muss so ein bisschen vernünftig sein.
Ja gut, das geht halt auch wieder in das Sinne, dass ich Fernsehserien nicht verfolgen werde, sondern am Laufen sind oder einfach fertige Staffeln schauen.
Okay, die schaue ich halt auch regelmäßig. Und bei Telltale und ich glaube auch bei Life is Strange zum Beispiel so, dass sie die Zeit zwischen ihnen auch nutzen, um aufs Feedback von den Benutzer auf die vorhergehenden Episoden einzugehen und dadurch die nächste zu verbessern und gewisse Änderungen an der Geschichte vorzunehmen teilweise.
Ja, dann haben sie aber bei der ersten Season von The Walking Dead das falsche Feedback genommen, zum den Schluss zu machen.
Hallo, also redest du vom Schluss vom ersten?
Ja.
Das ist ja super.
Ja, der ganze Schluss, ja, das ganz am Ende, ja. Aber ich meine, wer ist der Antagonist in der letzten Episode?
Wenn wir jetzt nicht spoilern.
Wir spoilern diesmal nicht, wir haben es im letzten Podcast auch geschafft, nicht
zu
spoilern.
Ja, komm, The Walking Dead ist jetzt so lange schon raus.
Nein, es gibt noch genug Leute, die das noch nicht gespielt haben, garantiert.
Nein, es kommt am Schluss von Walking Dead kommt ein Schlitten vor und Rosebud und irgend so etwas ist doch gesehen, oder?
Fahr.
Nein, aber
gut, wir sind am Ende.
Nein, das Problem ist einfach, falls das jemand nicht gespielt hat und ich will es auch nicht spoilern. Aber der Antagonist vor letzten Episode hat eine Verbindung mit etwas, was passiert in einer vorherigen Episode, wo keinen Sinn macht. Es macht keinen Sinn, dass er weiß, dass du das gemacht hast. Es hat keinen Sinn, dass er weiß, dass er dich kontaktieren kann auf irgendeine Art. Und es ist einfach ein riesiges Plotloch. Mhm. Das ist das Einzige, was ich sagen will.
Ja, es hat Vor- und Nachteile, aber ich finde einfach, so als Schlusswort, jetzt einmal von meiner Seite, ich finde es einfach gut, Augen auf beim Eierkauf, oder wie hast du das gesehen, dass man einfach auch, besonders bei so Early Access von Firmen, die nicht so bekannt sind, dass man sich einfach vorher ein bisschen informiert, nicht gerade sofort etwas kauft und nachher die Entscheidung trifft, ob es jetzt gut ist oder nicht, kann man selber entscheiden, aber sich einfach gut informiert.
Ja. Mein Schlusswort ist, warten auf Kritiken, warten auf Video-Reviews auf YouTube oder sehen, wie das Spiel im fertigen Zustand aussieht. Und dann könnt ihr es kaufen. Vorher würde ich davon abraten.
Und denkst du Energie essen viel.
Das hilft. Und schaut viele episodische Serien und Titel.
Genau. Genau.
Also, das wäre es jetzt gesehen. Ey, wir sind jetzt fast zu überpünktlich. Wir sind jetzt bei 58 Minuten. Jetzt müssen wir noch ein bisschen
über den Scheissdreck reden.
Ja.
Haben wir das nicht schon eine Stunde lang gemacht?
Also warte, ich will ganz schnell sofort ein Spiel auf Steam sehen, den Masterplan, der mich interessiert hat. Hast du schon mal jemanden angeschaut?
Nein.
Masterplan? Nein.
So ein Heist-Game.
Okay, also Heist im Stil von Grand Theft Auto. Einfach Bankräuber oder Payday, oder so in die Richtung?
Nein, mehr im Sinne von Monaco.
Ah, okay. Aber stilistisch angelehnt an Hotline Miami sieht es aus, mal visuell.
Pixel-art.
Ist das richtig?
Ja, also ich sehe, ja,
es sieht wirklich top-down mit den Türen, die ja so aussehen wie in Hotline Miami, so wie sie aufschwingen.
Die Türen gibt es überall, die sind nicht auf Hotline Miami limitiert. Die hat es schon vorher gegeben.
GTA 1.
Der hat, glaube ich, keine schwingende Türen gehabt, oder schon? Lange her, das ist...
Also Hotline Miami ist genial, aber ich spreche denen jetzt nicht zu, dass sie schwingende Türen aus der Vogelperspektive erfunden haben.
Nein, aber ich meine, das ganze Top-Down-Zeug so stilisiert ist ja eigentlich erst mit Hotline Miami wieder gross geworden.
Gut, wir sind am Ende des Podcasts. Wir haben jetzt eine Stunde geschafft.
Piep, 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 piep.
Vielen Dank, dass ihr zugelassen habt und wir freuen euch. Nächste Woche können wir diesmal schon ankündigen, unsere E3 Predictions. Findet das deutsche Wort.
Fallout 4!
von Indie-Games, nicht von AAA-Games. Also das nächste Thema wird E3-Vorschau sein. Vielen Dank, dass ihr zugelassen habt und tschüss zusammen.
Ciao.
Ciao, ciao.